Deutschlandfunk. Das Feature.
Es waren erst nur 30, 40, 50 Mann. Und dann ist das wie ein Lauffeuer. In der ganzen Halle 7 ging es durch. Da unten arbeiten sie nicht mehr, die Logistiker. Dann ging es nach oben in Rohbau. Und auf einmal waren es nicht mehr 70, sondern es waren knapp 350 Leute zuerst. Und diese 350 Leute sind dann durchs ganze Werk marschiert. In allen Hallen rein, in der Halle 8, in Lack, in Halle 9. Ja, und am Ende waren wir ungefähr 1200 Leute. Naja.
Gerwin Goldstein ist Betriebsrat im Mercedes-Benz-Werk Bremen. Am späten Abend des 11. Dezember 2014 erhält er einen Anruf von Kollegen, die ihm von einer aufgeheizten Stimmung in der Nachtschicht berichten. Er fährt ins Werk und ist nun mittendrin.
Klar, es war mitten in der Nacht, es war stockduster.
Julia Nanninger ist eine Betriebsratskollegin.
Und dieser Demonstrationszug wurde immer größer und es gab ja schon Aktionen in der Früh- und in der Spätschicht die Tage davor. Und bei vielen Kollegen hatte ich den Eindruck, sie warteten eigentlich darauf. Also es standen einige sogar schon mit Jacken dort und haben darauf gewartet, dass diese Aktion endlich startet.
Die Mercedes-Arbeiter laufen durch die Gänge der riesigen Hallen. Die Autofabrik gehört zu den großen Produktionsstandorten der Daimler AG. Die Krise im Automobilbau ist überwunden. Daimler verzeichnet wieder jedes Jahr erhöhte Umsatzzahlen. In diesem Geschäftsjahr 2014 hatte das Bremer Werk 340.000 Fahrzeuge produziert.
Ich habe noch nie die Kollegen in einer so guten Stimmung erlebt. Endlich was zu tun, endlich mit aufrechtem Gang und erhobenem Kopf für die eigene Sache einzutreten.
Die Kampfansage. Mercedes-Arbeiter fordern ein neues Streikrecht. Ein Feature von Maike Hildebrandt.
Die Arbeiter drängen aus den Werkshallen hinaus und versammeln sich vor den Toren des Autobauers. Im Hintergrund die hell erleuchteten Fenster der Produktionshallen. Von der Werksleitung ist zu diesem Zeitpunkt nichts zu sehen.
Dann war es so ungefähr 1 Uhr, wo wir dann an Tor 8 waren. Und das Tor 8 ist ja das Hauptverkehrstor, wo die ganzen LKWs ins Werk raus- und reinfahren. Da haben wir mal eben kurz die Kreuzung dicht gemacht. Dann war auch schnell der Wehrschutz da. Dann haben wir murrend die Kreuzung wieder frei gemacht. Ja, dann wurden ein paar Reden gehalten von Kollegen und von uns, Betriebsräten, die da waren.
So, die Antwort des Werkleiters zum Thema Bremsvergabe war die gleiche wie auf der Betriebsversammlung. Er hat nochmal erläutert, dass das richtig und wichtig ist und nicht anders geht.
Der Grund für den nächtlichen Protest ist die weitere Umstrukturierung in der Fabrik. Die Werksleitung ist entschlossen, die Logistik an eine Werkvertragsfirma auszulagern.
Wenn wir das nicht verhindern, diese Fremdvergabe, und hier billig Leute für 8,50 Euro arbeiten und nachher noch zum Aufstocken gehen müssen und wir dann nur noch subventionieren, dann haben wir selber Schuld. Wir haben nur unsere Kampfkraft und die müssen wir in eine Waagschale werfen. Danke.
Immer mehr Leiharbeiter kritisieren die Kollegen. Ferienarbeiter von März bis November. Und dazu eine Serie von Fremdvergaben. Erst beim Werkschutz, den Tordiensten und Kantinen, inzwischen auch in immer mehr Bereichen der Produktion.
Wer jetzt läuft, das geht nur der Logistik an. Der träumt noch und da müssen wir was gegen tun. Ich sage euch nur eins, es war heute eine Informationsveranstaltung und ihr wisst, das Wochenende naht und ich gehe jetzt erstmal nach Hause.
Wir auch!
In dieser Protestnacht kehren die Metaller nicht wieder an ihre Arbeitsplätze zurück. Den Arbeitern ist klar, dass ihre Arbeitsniederlegung nach geltendem Recht nicht erlaubt ist. Sie befinden sich in einem Streik, zu dem ihre Gewerkschaft, die IG Metall, nicht aufgerufen hat. Ein sogenannter wilder Streik. Bis heute wirkt er nach. Ein Konflikt innerhalb der IG Metall und ein Konflikt mit der Unternehmerseite, der auch vor Gericht ausgetragen wird.
Es wird Zeit, dass wir hier ein Zeichen setzen, dass wir das Kämpfen nicht verlernt haben und dass unsere Großväter stolz sein können auf uns.
Etwa 80 Mitarbeiter, die am Streik teilgenommen hatten, wurden von Daimler nun einzeln ins Personalbüro geladen und befragt, erzählen mir später Streikende. Die Firma habe die Rädelsführer ausfindig machen wollen. Aber aus den Kollegen war nichts rauszubekommen, sagt Goldstein.
Da sagte von der Personaler, komisch. Alle waren hinten, alle haben nichts gesehen und keiner hat was gehört. Also das war super. Also hat kein Kollege irgendwelche Namen genannt, obwohl alle wussten, was da abgelaufen ist. Das weiß wohl heute keiner, wer es gewesen ist. Die denken sich das zwar, aber es weiß keiner, wer es gewesen ist.
Gerwin Goldstein arbeitet seit fast 40 Jahren bei Daimler in Bremen. Davon 30 Jahre im Rohbau am Band. Dann wurde er freigestellt. Als Betriebsrat ist er für den Bereich Logistik zuständig. Er zählt zum linken Flügel innerhalb des 39-köpfigen Gremiums.
Dann hatten sie uns Betriebsräte, die daran teilgenommen haben, auch nach oben geholt. Naja, dann wurde mir persönlich auch vorgeworfen, Redelsführer zu sein. Und ich hätte einen Sachschaden von 19 Millionen Euro verursacht. Diese 19 Millionen Euro würden sie sich vorbehalten, Schadenersatz gegen mich zu verlangen. Naja, und dann ging das hin und her. Und dann, ja, es war ein richtiges Verhör. Normal sind wir ja als Betriebsrat verpflichtet, auf die Kollegen beruhigend einzuwirken. Leute, geht wieder arbeiten, wir regeln das für euch. Wir haben aber gesagt, was soll ich seinen Kollegen aufhalten? Soll er mich überlaufen oder was? Ich glaube schon, wenn da 3-4 Kollegen was gesagt hätten gegen meine Person, hätte Daimler, das ist ja ein offizieller Brief gewesen, hätte versucht durchzuziehen. Obwohl 19 Millionen habe ich nicht, aber wer weiß, was dann gekommen wäre. Ne?
Am 11.12.2014 haben sie während ihrer Schichtzeit ihre Arbeit unterbrochen, versammelten sich gemeinsam mit anderen Mitarbeitern, ohne sich terminlich dazu mit ihrem Vorgesetzten abzustimmen, und haben anschließend, ohne Genehmigung ihres Vorgesetzten, die Arbeit nicht wieder aufgenommen.
761 Kollegen, die am Streik teilgenommen haben, erhalten kurz vor Weihnachten eine schriftliche Abmahnung. Bei einem weiteren gleichartigen Fehlverhalten drohe die Kündigung, schreibt ihnen Daimler.
Aus diesem Grund erteilen wir Ihnen hiermit eine Abmahnung.
Die Streikenden fühlen sich von ihrer Gewerkschaft im Stich gelassen. Sie finden, dass es Aufgabe ihrer Gewerkschaft wäre, sich gegen die Umwandlung der festen Arbeitsplätze zu wehren. Und sie fragen sich, warum es ihnen nicht erlaubt sein soll, sich als betroffene Belegschaft selbstständig zu wehren, zu streiken. 33 Kollegen holten sich also stellvertretend für viele juristischen Beistand und klagten gegen Daimler.
Die Klage wurde eingereicht mit dem Ziel, die Abmahnungen aus den Personalakten entfernen zu lassen.
Benedikt Hoppmann ist Arbeitsrechtler und einer von 4 Klägeranwälten.
Die Kollegen hatten ja in einer Nachtschicht zunächst mal sich versammelt, um sich zu informieren und dann anschließend die Arbeit nicht wieder aufgenommen und hatten deswegen eine Abmahnung bekommen. Einige Kollegen haben sich zusammengefunden und haben gesagt, wir wollen dagegen klagen. Wir sind der Auffassung, dass wir rechtens gehandelt haben und wir möchten, dass das Gericht in unserem Sinne entscheidet.
Streik ist in der Verfassung im Artikel 9 verankert, der das Recht, Vereinigungen zu bilden, bestimmt. Im Absatz 3 heißt es:
Das Recht zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig. Hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 Absatz 2 und 3, Artikel 87a, Absatz 4 und Artikel 91 dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im Sinne des Satzes 1 geführt werden.
Die Regeln für Arbeitskämpfe haben sich allerdings erst über Jahrzehnte durch die Rechtsprechung der Gerichte herausgebildet. Und da werden Streiks arbeitsrechtlich bisher nur als Mittel zum Zweck eines gleichgewichtigen Verhandelns bei Tarifverhandlungen anerkannt. Genau das wollen die Streikenden bei Daimler in Bremen ändern. Sollten die Kläger mit ihrem Antrag erfolgreich sein, hätte das eine Signalwirkung, meint Benedikt Hoppmann.
Das Streikrecht in Deutschland ist so restriktiv, das darf so nicht weitergehen. Diese unguten Traditionen der Nachkriegszeit, die müssen endlich beendet werden. Der Grundstein ist gelegt worden von Professoren und Richtern, die schon während der Nazizeit eine bedeutende Rolle gespielt haben. Ausgerechnet diese Leute haben nur das Streikrecht nach dem Krieg geprägt. Und dann sind eben auch solche Entscheidungen entstanden wie die von 1963, wo man dann erklärt, dass eigentlich Streiks unerwünscht sind und also auch das Grundrecht auf Streik am besten gar nicht ausgeübt werden soll. Da sollte man doch endlich mal zu dem Ergebnis kommen, dass man mit diesen Traditionen bricht. Aber natürlich, für das Kapital sind diese Traditionen gut gewesen. Sie haben für Ruhe, Friedhofsruhe, das kann man geradezu sagen, in den Betrieben gesorgt.
Die Anwälte beziehen sich in ihrer Klage auf die europäische Sozialcharta. Diese Charta sieht entgegen der deutschen Rechtsdogmatik vor, dass nicht nur für tariflich regelbare Ziele gestreikt werden darf. Sie gewährleistet in Römisch 2 Artikel 6 Nummer 4a
das Recht der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber auf kollektive Maßnahmen einschließlich des Streikrechts im Falle von Interessenkonflikten, vorbehaltlich etwaiger Verpflichtungen aus geltenden Gesamtarbeitsverträgen.
Danach ist auch das gewerkschaftliche Streikmonopol mit der Sozialcharta unvereinbar. Ein Sachverständigenausschuss kontrolliert die Einhaltung der Charta durch die Vertragsstaaten. Schon vor rund 20 Jahren wurde Deutschland gerügt und empfohlen, diese Regeln aus dem Jahr 1965 endlich zu berücksichtigen. Auch die Gewerkschaften fordern, dass außerhalb von tariflich regelbaren Zielen gestreikt werden darf. Aber sie wollen, dass das Recht zu streiken wie bisher allein ihnen vorbehalten bleibt. Die 33 Mercedes-Arbeiter wollen mit ihrer Klage erreichen, dass die Sozialcharta in beiden Punkten auch in Deutschland endlich Geltung bekommt. Im Mai 2015 lagerte Daimler wie angekündigt die Logistik in Bremen aus. Ein Dienstleister muss nun die notwendigen Materialien für den Fahrzeugbau pünktlich an den Bändern zur Verfügung stellen, Gabelstapler mit Werkvertrag fahren und Elektrozüge mit Einzelteilen und Modulen beladen. 143 Stammarbeitsplätze sind wegsaniert.
Das Perverse daran war, die Kollegen sind am 01.01.15 gekommen, diese Werksvertragsfirmen Renus und Stute. Dann wurden sie noch von unseren Kollegen noch angelernt. Nach 4 Wochen durften dann unsere Kollegen die Halle verlassen und Renus und Stute-Kollegen haben dann die Arbeit übernommen.
Im Bremer Mercedes-Werk fange der Verdienst für die Festangestellten bei 19 Euro pro Stunde an, erzählt mir Gerwin Goldstein. Von den Werkvertragsarbeitern würden aber manche nur 8,85 Euro bekommen. Er nennt das Lohndumping.
Es gibt einmal Werkvertragskollegen und die Werksvertragsfirma hat nochmal Kollegen von der Firma Y, von Horizon, wie die heißen mögen, eingestellt zu noch mieseren Bedingungen. Also einmal gibt es die festen Kollegen, die bei Stute sind und dann hat Stute nochmal Kollegen von draußen reingeholt für noch weniger Lohn. Ne? Das sind dann die untersten mit Mindestlohn gerade. Ne?
16. Februar 2016. Mehr als ein Jahr nach dem Streik spricht das Bremer Arbeitsgericht sein Urteil zu der Klage der Mercedes-Beschäftigten gegen Daimler. Auch Betriebsräte und Vertrauensleute aus anderen Daimler-Werken sind gekommen. In Gewerkschaftskreisen hat der Kampf der Bremer Belegschaft Wellen geschlagen. 130 solidarische Grußadressen und Stellungnahmen sind aus dem In- und Ausland eingegangen. Am Abend berichtet das regionale Fernsehmagazin Buten und Binnen.
Sagen Sie zu der Entscheidung?
Halbwegs schockiert, ne?
Ich finde es ein Skandal.
Der Kampf geht weiter, Landesarbeitsgericht, eventuell Erfurt, und wir werden uns schon das Recht holen.
Die Enttäuschung bei den Mercedes-Mitarbeitern ist groß, kurz nach der Entscheidung des Bremer Arbeitsgerichts. Die Richterin wertete die Arbeitsniederlegung als reinen Protest, der so oder so nicht durch das Streikrecht gerechtfertigt ist.
Daimler und die Streikenden hatten tatsächlich noch gar nicht miteinander über die anstehende Fremdvergabe in der Logistik verhandelt. Dass es dazu nicht gekommen ist, könne man aber nicht den Arbeitern in die Schuhe schieben, argumentiert der Anwalt Benedikt Hoppmann.
Daimler hat noch im Prozess immer wieder wiederholt, dass sie überhaupt kein Recht sehen, dass Kollegen sich zusammentun und dass diese Kollegen das Recht haben, mit Daimler zu verhandeln. Sie sagen, diese Kollegen haben keinen Anspruch. Wir verhandeln nur mit der Gewerkschaft und mit dem Betriebsrat. Mit anderen verhandeln wir überhaupt nicht. Da gibt es überhaupt kein Recht, das uns dazu verpflichtet. Und insofern ist es doch völlig absurd zu sagen, die Kollegen haben keine Verhandlungsbereitschaft gezeigt, wenn von vornherein klar ist, dass Daimler überhaupt nicht zur Verhandlung bereit ist.
Waren die Abmahnungen rechtens? Oder muss Daimler derartige Maßnahmen in Zukunft unterlassen? Mit dem eigentlichen Anliegen hat sich das Bremer Arbeitsgericht erst gar nicht befasst.
Die haben sich einfach dieser Entscheidung komplett entzogen. An dieses heiße Ding verbrennen wir uns nicht die Finger. Und dann haben sie an einer Frage, die an den Haaren herbeigezogen ist, so will ich es mal formulieren, haben sie die ganze Sache scheitern lassen.
Nach dieser Niederlage kündigen die Kläger an, in Berufung zu gehen. Notfalls wollen sie durch alle Instanzen ziehen. Im ersten Schritt zum Bremer Landesarbeitsgericht. dann zum Bundesarbeitsgericht und später, falls nötig, zum Europäischen Gerichtshof.
So, Kollegen. Ja, moin.
Wir sind richtig stinkig. Also wenn ich heute mit Kollegen darüber rede, wie die IG Metall sich verhalten hat, ist das ein Unding.
Thomas Langenbach war beim Streik im Dezember 2014 dabei. Seit 31 Jahren ist er Lackierer im Bremer Werk und einer von 600 Vertrauensleuten der IG Metall im Betrieb.
Die IG Metall hat ja eigentlich den Auftrag, uns auch zu schützen. Ne? So, und das hat sie überhaupt gar nicht. In dieser Sache sind wir praktisch in Regen stehen gelassen worden von der IG Metall. Und ich kenne das von der Gewerkschaft so. Ich bin auch so groß geworden, dass die Gewerkschaft eigentlich auch eine Kampforganisation ist. Und wenn das knallt, dass wir dann auf die Straße gehen. Und das gibt's überhaupt nicht mehr. Heute sind das alles Lämmer geworden, sagen wir mal so. Ne?
Das Bremer Mercedes-Werk hat, wie in der Autoindustrie üblich, immer schon Zulieferer gehabt. Zum Beispiel für die Reifen. Auch die Sitze werden seit 25 Jahren nicht mehr selbst hergestellt. Ich will wissen, was IG Metall-Funktionäre zu der Fremdvergabe sagen und treffe mich mit dem Geschäftsführer der IG Metall Bremen, mit Volker Stahmann. Inzwischen werde die Fremdvergabe in einer Art und Weise betrieben, wo wirklich nichts ausgelassen wird, sagt er. Im Winter 2014 sei er zusammen mit dem Betriebsrat und der Vertrauenskörperleitung auch gegen die anstehende Fremdvergabe gewesen.
Wir mussten einfach erkennen, dass sozusagen die Rechtslage so ist, dass das Unternehmen über die Produktion entscheiden kann. Also wer produziert wann was. Die Entscheidung liegt beim Unternehmen. Wo die Mitbestimmung greift, ist dann erst an dem Punkt, was sind die Auswirkungen dieser Entscheidung? Also was passiert mit den Menschen, die dann sozusagen den Arbeitsplatz verlieren oder ne, werden die entlassen oder bleiben die im Werk? Es ist ja damals keiner entlassen worden, sondern die sind alle im Werk geblieben, mit unglaublich großen Schwierigkeiten, sie auch intern zu vermitteln. Aber wir mussten halt erkennen, dass wir an der Stelle also rechtlich keine Handhabe haben.
Dass die Kollegen in der Nacht vom 11. auf den 12. Dezember 2014 die Arbeit bis zum Ende der Schicht niedergelegt hatten, dafür wollte die IG Metall keine Rückendeckung geben, erklärt mir Stahmann.
Im deutschen Streikrecht ist es halt so, es kann nur gestreikt werden für eine Tarifforderung. Also die Gewerkschaft muss eine Forderung aufstellen, sie muss außerhalb der Friedenspflicht sein und dann ist man sozusagen als Gewerkschaft berechtigt, zum Streik aufzurufen. Das war in diesem Fall aber nicht gegeben. Also rechtlich konnte die IG Metall nicht zum Streik aufrufen.
Der Klägeranwalt Benedikt Hoppmann sieht das anders.
In der Friedenspflicht dürfen keine Streiks durchgeführt werden, aber das bezieht sich immer nur auf den Gegenstand, der in Tarifverträgen geregelt ist. Das ist immer die sogenannte relative Friedenspflicht. Und zum Beispiel hier, wo es um die Fremdvergabe geht, da gibt es ja nichts an Tarifverträgen dazu.
Bremens IG Metall-Chef Volker Stahmann besteht darauf, dass bei neuen Themen nur zu einem Warnstreik aufgerufen werden könne, wenn dem Arbeitgeber eine Forderung übergeben worden sei. Ohne vorherige Verhandlungen sei ein Streik rechtlich fragwürdig. Die geplante Auslagerung der Logistik an die Werkvertragsfirma war schon wochenlang Thema gewesen, sagt Betriebsrat Gerwin Goldstein. Es habe bereits mehrere Protestversammlungen gegeben. Die Stimmung sei immer mehr hochgekocht. Die Belegschaft in einen von der Gewerkschaft organisierten Streik zu führen, mit Abstimmung unter den Kollegen und einer Ankündigung beim Arbeitgeber, wäre für die IG Metall kein Problem gewesen, meint der Betriebsrat.
In der Naschee war von vornherein klar, wenn was passieren sollte, dann nur in der Halle, das war dann die IG Metall-Position. Dann gibt es eine Kundgebung von einer halben Stunde und dann gehen wir alle wieder brav an die Arbeit. Dass das aber von den Kollegen nicht gewollt war, weil die Naschi hat von vornherein gesagt, entweder wir machen es richtig oder gar nicht. Und sie haben es richtig gemacht. Ne?
Es scheint, als habe die IG Metall das Risiko nicht eingehen wollen, sich auf das glatte Parkett eines Streiks jenseits von Tarifforderungen einzulassen. Daimler soll auf die geplante Fremdvergabe verzichten, hatten Teile der Belegschaft verlangt. Als Streikziel für einen gewerkschaftlich geführten Arbeitskampf ist diese Forderung aber juristisch, jedenfalls in Deutschland, problematisch. Im Falle einer gerichtlichen Niederlage befürchtete die Gewerkschaft Regressforderungen. So hat sie die Chance verpasst, die Gerichte mit einem Fall zu konfrontieren, der die bisherige restriktive Rechtsprechung hätte verändern können.
Moin. Moin.
Es ist dunkel. Kurz nach 5 Uhr morgens. Um 6 beginnt die Frühschicht.
Morgen.
Ich bin mit Arbeitern verabredet, die vor den großen Werkstoren den neuesten Funke verteilen. So heißt das Flugblatt, das regelmäßig von linken Vertrauensleuten und Betriebsräten herausgegeben wird. Frank Kotte arbeitet seit 34 Jahren im Bremer Werk und betreut als Betriebsrat die Lackierung. Sein Platz ist vor Tor 7. Vor ihm liegt ein riesiger Parkplatz. Die Scheinwerfer der herannahenden Autos blenden. In der Pförtnerloge brennt Licht. Frank Kotte wirkt blass.
Das wird viel diskutiert in den Bereichen. Also das ist ein Blatt, was wirklich gerne genommen wird. Weil wir schreiben ja auch über Fakten, über Inhalte und so wie es ist. Das, was die Kollegen an den Bändern berührt und betrifft. Die Betriebspolitik, Fremdvergabe und, und. Moin.
Moin.
Moin, hallo.
Moin.
Moin.
Guten Morgen.
Moin.
Die Frühschichtarbeiter greifen nach einem Flugblatt und verschwinden durch die hohen, grauen Drehtore auf das Firmengelände.
Morgen.
Beim Streik damals war Frank Kotte auch dabei. Auch er bekam einen Brief von Daimler.
War schon harter Tabak, was da drin stand, ja. Man hätte Zeugen, dass ich Kollegen aufgefordert hätte und moin. Aber nichts mehr gekommen danach, also müssen sie ja keine Zeugen gehabt haben. Kann es ja auch nicht gegeben haben, weil die Kollegen das von alleine gemacht haben. Weil die haben es hier nicht mit Dummen zu tun. Moin.
Seine Gewerkschaft hätte den Streik nachträglich für ihren erklären und damit legalisieren können, findet der Betriebsrat.
Hätten doch nur aufspringen können und hätten den abmahnenden Kollegen Unterstützung anbieten können. Das liegt doch in der Hand von der IG Metall. Das bestimmt doch niemand anders. Da haben wir die IG Metall in meinen Augen auch als Gegner gehabt. Moin. Moin.
Die Ersten, die heute Morgen Feierabend haben, verlassen das Werksgelände und schieben sich durch die Drehtore nach draußen.
Moin. Am dollsten sieht man, wie die Kollegen drauf sind, wenn die Nachtschichtkollegen rauskommen. Kaputt. Phasenweise haben sie eine 6-Tage-Woche. Das ist eine Vereinbarung, die leider getroffen worden ist. Und dann kommen die Samstagmorgen früh aus der Nachtschicht raus. Sonntag müssen sie wieder hin. Und das sieht man. Die Kollegen sind geschlaucht.
Im April 2016, 6 Wochen nach der Verhandlung beim Bremer Arbeitsgericht, gibt Daimler bekannt, dass es den Vermerk über die Abmahnungen aus den Personalakten entfernen werde. Die Kläger verbuchen dies als Teilsieg ihres Kampfes. Gleichzeitig befürchten sie, dass Daimler die Klärung der Frage nach dem Streikrecht damit zu umgehen versucht. Julia Nanninger arbeitet seit 2001 bei Mercedes Bremen, hat hier Mechatronikerin gelernt. Als Betriebsrätin ist sie für den Bereich Rohbau zuständig. Sie gehört, wie Gerwin Goldstein und Frank Kotte, zum linken Flügel innerhalb des Betriebsrates. Momentan ist sie in der Elternzeit. Viele, die bei Daimler einen festen Job haben, würden sich nicht für die prekär beschäftigten Mitarbeiter engagieren, bedauert sie.
Das ist, glaube ich, eine Frage, die, wenn man sie kurzsichtig betrachtet, oft sehr falsch einschätzt, weil kurzsichtig betrachtet denkt womöglich der eine oder andere, na gut, wenn es zu Arbeitsplatzabbau kommt, dann bin ich nicht der Erste, sondern der Leiharbeiter ist der Erste, der geht. Nicht selten ist es auch so, allein bei innerbetrieblichen Versetzungen oder ähnlichen Prozessen, wo durch die Leiharbeiter die Stammkollegen einen Puffer haben. Die Rechtlosigkeit trifft immer zuerst die Leiharbeiter. Aber darin liegt dann schon eigentlich die Gefahr, die insgesamt dahinter steckt, weil die Rechtlosigkeit einmal im Betrieb durchgesetzt gilt früher oder später für alle. Und insgesamt ist natürlich der Fakt, dass eine doch erhebliche Menge jetzt schon von mindestens 1 Million Arbeitnehmer im Land, die zu so rechtlosen Bedingungen und zu so wenig Geld beschäftigt werden, natürlich einen Riesendruck auf die Arbeits- und Entlohnungsbedingungen der restlichen Beschäftigten ausübt. Früher oder später wird das ziemlich heftig alle treffen.
Wenn Belegschaften in einzelne Gruppen gespalten werden, zerstört es ihre Kampfkraft.
Na klar gibt es da Spannung, weil natürlich diese Werkvertragskollegen anderes Interesse haben als unsere Kollegen. Die sind interessiert, dass sie da trotz dieser miesen Bedingungen weiterarbeiten können. Das sind manchmal Leute, die kommen von der Straße, haben Hartz IV bekommen. Die sind natürlich über jeden Strohhalm dankbar. Aber die Stimmung ist wirklich zwischen Werkvertrag und Leiharbeit und unseren Stammkollegen ist nicht das Beste. Kann es ja gar nicht sein. Die Solidarität ist dann gleich null.
Von den Arbeitgebern sei das gewollt, meint Gerwin Goldstein noch. 2 Leiharbeiter reden mit mir, möchten aber nicht, dass ihre Namen genannt und ihre Stimmen erkannt werden könnten. Die beiden sind bei demselben Personaldienstleister tätig und gehören zu einem von zwei Arbeitskräftepools, die Daimler seit 2015 beschäftigt. Ihr Pool besteht aus fast 900 Leiharbeitern, verteilt über das ganze Werk.
Wir sind eine Unterstützung. Der Pool 2 ist eine Unterstützung für die Festangestellten. Und die Stückzahl wurde höher geschraubt. Nur durch den Pool 2 hat Daimler den Rekord gemacht, 2015 und 16. Über 400.000 Autos im letzten Jahr.
Die ganze Pool 2-Geschichte ist verrückt. Montags und Dienstag, das ganze Jahr durch, haben wir Spätschicht. Da wird nicht gewechselt, das bleibt. Mittwoch und Donnerstag haben wir frei. Freitags, wenn wir Frühschicht haben, dann fangen wir Freitag in der Früh an. Das wechselt alle 2 Wochen. Dann fangen wir mit der Nachtschicht an. Da müssen wir Donnerstagabend schon rein. Diese ganzen Wechsel, der Körper kommt da gar nicht hinterher.
Dieses schnelle Wechseln.
Man knockt sich selber aus. Ich habe auch schon Schlafrhythmusstörungen gehabt, monatelang. Ich bin rumgelaufen wie ein Zombie. Viele geben das gar nicht zu, die sagen, boah, alles gut, alles super, weil die Angst haben. Da kommt keiner mit der Wahrheit raus.
Der Druck, der auf einen ausgeübt wird, das ist katastrophal.
Und wenn man krank ist, dann wird einem nahegelegt, mach die Überstunden dafür weg, nimm die. Keine gelben Scheine einreichen oder Urlaub nehmen. Weil wenn man einen gelben Schein hat, hat man ganz schlechte Karten, dass man übernommen wird.
Wenn du nicht mehr da bist, kommt jemand anders. Das sagen die Meister zu einem. Wenn du nicht mehr da bist, dann rufen wir einfach bei Leihfirmen an. Dann ist der Nächste da. Sieh zu, dass du nicht krank machst.
Ja. Wenn du Meister bist bei Mercedes, musst du abgebrüht sein. Wenn du ein bisschen menschlich denkst, hast du verloren.
Viele Arbeitnehmerrechte, die über Jahrzehnte erkämpft wurden, werden durch Leiharbeit und Werkverträge zunichte gemacht, sagt Gerwin Goldstein.
Leiharbeit muss verboten werden. Und Werkverträge ist eigentlich noch viel schlimmer, weil diese Kollegen, die arbeiten da unter Bedingungen. Beste Beispiel, letztes Jahr haben sich 4 Kollegen gewagt, von Renus hier bei uns im Betriebsrat vorstellig zu werden. Das hat ein Mitarbeiter von Renus gesehen, hat die Kollegen angeschwärzt. Die haben wir sofort rausgeschmissen. Da herrscht ein Stil. Das ist also in meinen Augen Mittelalter, wie da Kollegen behandelt werden. Das war ein Riesenskandal hier im Werk. Dann gab es Gespräche zwischen Renus, zwischen Stahlmann, IG Metall. Als Lösung nachher gab es für die eine Kollegin eine Abfindung. Für einen Kollegen gab es eine Versetzung. Da kann man sehen, wie es da abläuft, ne?
Seit April 2017 gilt das neue Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, das den Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen eindämmen soll. Die Überlassungshöchstdauer für Leiharbeiter beträgt jetzt 18 Monate. Danach müssen sie entweder fest angestellt werden oder durch einen anderen Arbeitnehmer ersetzt werden. Wenn Unternehmen es darauf anlegen, möglichst billig zu produzieren, wechseln sie ihre Leiharbeiter nun einfach öfter aus. Zum Thema Werkvertrag enthält das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz nicht viel Neues. Der Arbeitgeber muss jetzt die Betriebsräte darüber informieren, wer zu welchen Bedingungen auf dem Werksgelände arbeitet und welcher Bereich ausgelagert werden soll. Die Gewerkschaften hatten sich mehr erhofft. Die IG Metall muss den Kampf organisieren, fordert die linke Gewerkschaftsopposition im Bremer Mercedes-Werk. Doch die Gewerkschaft hält ein Verbot von Leiharbeit und Werkverträgen für illusionär.
Ich glaube eben nicht, dass es reicht, zu signalisieren, wir wollen Leiharbeit verbieten.
Michael Peters ist der Betriebsratsvorsitzende bei Mercedes in Bremen.
Für mich muss es darum gehen, unter den Rahmenbedingungen, wo wir heute sind, das zu gestalten. So, und deswegen werde ich mich da immer als Betriebsrat bei dem Thema eben auch einmischen. Weil es so ist, dass ich mich damit auseinandersetzen muss, weil es Auswirkungen auf die Stammbelegschaft eben hat. Alleine nur zu sagen, ich wünsche mir was anderes, damit helfe ich den Kollegen nicht. Aber am Ende weiß ich eben auch ganz genau, ich muss mich mit dem Arbeitgeber irgendwann hinsetzen und mit ihm sprechen und muss mit ihm verhandeln. Das wird immer das Ergebnis irgendwo sein. Egal, was da vorher gelaufen ist, am Ende sitze ich mit der anderen Seite zusammen und muss versuchen, für die Belegschaft halt das Maximale rauszuholen.
Ein Recht auf Streik ohne Gewerkschaftsbeschluss würde die Position von Arbeitern und Angestellten stärken und würde den Einfluss der Gewerkschaften schmälern. Michael Peters hält nichts von einer Veränderung.
Ich finde es richtig so, wie es heute geregelt ist. Wir sind sehr erfolgreich, so wie wir unterwegs sind, als IG Metaller, als Gewerkschafter. Wir haben ja auf dem Werksgelände einen hohen Organisationsgrad. Wir sind so erfolgreich, weil wir eben diese Struktur haben, weil wir eben eine gute Zusammenarbeit haben, Betriebsrat und Gewerkschaft. Und von daher finde ich das vollkommen richtig, dass solche Dinge über die IG Metall organisiert werden und dass es diese Rechte gibt. Wir sind nur so stark, weil wir gemeinsam unsere Ziele eben besprechen und gemeinsam durchsetzen und dann gegenüber den Arbeitgebern eben auch gemeinsam auftreten.
Aber auch die Gewerkschaften könnten davon profitieren. Die Beschäftigten könnten bereits einen Streik organisieren, während sich ihre Gewerkschaft noch in der Friedenspflicht befindet und ihrer Organisation so den Rücken stärken. Am 9. März 2017 findet in Bremen die Verhandlung in zweiter Instanz über die Klage gegen Daimler statt. Rechtsschutz von der IG Metall erhalten die von 33 auf 17 geschrumpften Kollegen bis heute nicht. Sie haben einen Solidaritätsfonds eingerichtet, aus dem sie den Prozess finanzieren. Vor Beginn der Verhandlungen bildet sich am Eingang des Landesarbeitsgerichtes eine Menschentraube. Einige bekannte Gesichter sind bereits da und halten ein rotes Transparent hoch. Die Republik braucht Streik, steht darauf, in großer gelber Schrift.
Also realistisch erwarte ich eigentlich gar nichts. Ich erwarte nur, dass wir heute die Aktion bekannt machen. Das Gericht wird wahrscheinlich wieder zugunsten des Arbeitgebers entscheiden, weil Recht haben und Recht kriegen sind zwei verschiedene Sachen.
Also das ist immer ganz schwer. Ich kann das alles nicht einschätzen, so richtig hier. Man steht ja nicht jeden Tag vor Gericht. Ne? Aber wir lassen uns überraschen heute. Mal sehen, was die Richter entscheiden.
Streikrecht erkämpfen wir nicht vor Gericht. Das erkämpfen wir auf der Straße, indem wir es einfach wahrnehmen, das Streikrecht. Das ist so. War immer so in der Geschichte.
Und auch diesmal sind Solidaritätserklärungen gekommen.
Wir haben aus dem Ausland eine ganze Reihe wieder gekriegt vom Weltgewerkschaftsbund im Namen von 92 Millionen Mitgliedern. Und aus England, aus Frankreich, Griechenland, Ukraine. Letztes Mal waren es ja noch wesentlich mehr, aber es ist klar, nach einer gewissen Zeit flaut das alles ein bisschen ab. Das ist normal.
Der Saal ist gedrängt voll. Vor dem langen Richtertisch nehmen auf der einen Seite die drei Anwälte der beklagten Daimler AG Platz. Auf der anderen Seite die drei Klägeranwälte. Der Richter betritt mit den beiden Beisitzern den Raum. Alles erhebt sich.
So, dann Platz. Vielen Dank.
Der Richter ruft die 17 Kläger einzeln auf, führt dann lange Gespräche mit ihren Anwälten. Er verweist darauf, dass der Rechtsstreit in der Hauptsache, also über die Abmahnungen von Daimler, erledigt ist. Die Herausnahme der Abmahnung aus den Personalakten habe sogar schon stattgefunden, als das erstinstanzliche Urteil noch nicht mal zugestellt gewesen sei, vor dem Eintreten der Berufung. Klägeranwalt Benedikt Hoppmann betont, dass die Abmahnungen zwar gelöscht wurden, doch die Kollegen seien verunsichert und wollen nun eine Entscheidung darüber, ob vergleichbare Aktionen rechtens seien oder nicht. Die Anwälte hatten einen Antrag auf Feststellung zu dieser Frage gestellt. Zwischendurch wendet sich der Richter an die Anwälte von Daimler. Ich will Sie nicht davon abhalten, auch mal was zu sagen. Die winken ab. Erst am Ende wendet sich doch noch einer von ihnen an die Klägeranwälte. Es geht Ihnen hier in diesem Prozess darum, Rechtsgeschichte zu schreiben. Sagen Sie den Leuten lieber, wie sie sich beim nächsten Mal verhalten sollen. Das Gericht hat sich zur Beratung zurückgezogen. Das Publikum wartet auf dem Flur. Thomas Blanke ist Betriebsrat im Hamburger Mercedes-Benz-Werk. Die Fremdvergaben würden die Hamburger Kollegen genauso betreffen wie die Bremer. In Hamburg sei es schon früh losgegangen mit Auslagerungen. Wir waren die Versuchskarnickel vom Konzern, sagt er. Gab es in Hamburg vergleichbare Aktionen, will ich wissen.
Nein, hat es in Hamburg noch nicht gegeben. Und das ist auch in meinen Augen absolut undenkbar, weil die Belegschaft ist im Vergleich zu Bremen handzahm. Bremen hat auch so einen leichten Ruf, ja, die rote Bude wird sie genannt. Nein, ich glaube, die Kollegen hier sind schon ein bisschen engagierter, auch ein bisschen konfliktfreudiger und auch mal bereit, ein Risiko einzugehen. Und das hast du in Hamburg halt nicht.
Dann verkündet der Richter das Urteil. Die Berufung der Kläger gegen das Urteil des Arbeitsgerichts Bremen-Bremerhaven wird zurückgewiesen. Die Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Kläger zu je einem 1/17. Die Revision wird nicht zugelassen.
Wir haben also auf der ganzen Linie verloren.
Das Gericht hat auch nicht die Revision zugelassen. Das heißt, es hat nicht von sich aus dafür gesorgt, dass das zum Bundesarbeitsgericht geht. Wir müssen uns überlegen, ob wir über eine Beschwerde jetzt den Weg zum Bundesarbeitsgericht erzwingen. Aber das können wir erst entscheiden, wenn wir die Begründung vor uns liegen haben.
Anwalt Benedikt Hoppmann erklärt mir, den Antrag der Klägerseite habe der Richter für nicht zulässig befunden und auf dieser Grundlage die Revision abgelehnt. Dabei gehöre es zu den Aufgaben eines Richters, sich darum zu bemühen, dass ein Antrag so gestellt wird, dass das Gericht über das eigentliche Anliegen entscheiden kann, kritisiert Hoppmann. Wenn ihm Anträge fehlerhaft oder gegenstandslos erscheinen, sollte der Richter dem Anwalt Hinweise geben, damit der seinen Antrag vor der Verhandlung entsprechend ändern kann. Das habe der Richter in diesem Fall nicht getan und sich damit vor einer Entscheidung in der eigentlichen Angelegenheit gedrückt.
Er hat gesagt, ja. Wie meinen Sie denn Ihren Antrag? Soll schon zulässig sein, wenn nur ganz wenige einer Nachtschicht sich an einer Arbeitsniederlegung beteiligen? Oder muss sich die ganze Nachtschicht an der Arbeitsniederlegung beteiligen? Der Richter wusste allerdings, dass es uns darauf ankommt, überhaupt die Frage zu klären, ob eine kollektive Arbeitsniederlegung in der Nachtschicht nun zulässig ist oder nicht. Und wenn er gesagt hätte, zum Beispiel, die überwiegende Teil der Nachtschicht muss sich einer Arbeitsniederlegung beteiligen, um diesen Antrag zulässig zu machen, hätten wir das natürlich sofort übernommen. Der Richter wusste ja, worum es uns geht.
Die Klägeranwälte nehmen ihre Erfahrungen aus wichtigen Grundsatzverfahren der Arbeitskampfrechtsprechung. Sie wissen, dass es erst in der dritten Instanz vor dem Bundesarbeitsgericht zu einer Entscheidung in der Sache kommt. In den nächsten Monaten wird das Bremer Landesarbeitsgericht seine Entscheidung begründen und verschicken. Dann wollen die Anwälte zusammen mit den Klägern entscheiden, ob sie eine Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesarbeitsgericht stellen werden oder nicht.
Der, der das Ganze entkräften hätte können, hätte nur aufstehen müssen. War der, der damit Klarheit schafft.
Der Daimler-Konzern hat sich seine Führungsrolle beim Automobilbau zurückerobert. Die Verkaufszahlen liegen im Frühjahr 2017 wieder vor BMW und Audi. Im März gibt der Chef des Aufsichtsrats bekannt, dass die Vergütungen der Aufsichtsratsmitglieder um 20% steigen. Statt 120.000 Euro gibt es dann 144.000 Euro. Die Betriebsrätin Julia Nanninger zieht ihren eigenen Schluss aus der Verhandlung.
Das Gericht hat sich rausgemogelt aus formalen Gründen. Ich würde das als feige bezeichnen. Aber eine wahre Sache hat der Richter gesagt. Man wird wohl wieder streiken müssen, um die Frage zu klären. Und das haben wir ja im Vorfeld auch schon gesagt, dass wir vor Gericht kein Streikrecht erkämpfen werden, sondern eben auf der Straße mit Streiks. Und diesen Auftrag haben wir jetzt noch mal hochoffiziell bestätigt bekommen.
Die Kampfansage. Mercedes-Arbeiter fordern ein neues Streikrecht. Ein Feature von Maike Hildebrand. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2017. Es sprachen Judith Jakob, Jochen Kolender und Ferdi Östen. Ton und Technik Ernst Hartmann und Angelika Bruchhaus. Regie Susanne Krings. Redaktion Karin Beindorf.